sein Reichtum, sein Ruhm und alles andere zur Zeit des Todes aufgeben muss, so kann man zur festgesetzten Zeit des Sieges all dies erlangen, denn der höchste Herr ist einem durch seine Barmherzigkeit gewährt. Erläuterung. Vielleicht machen wir einmal, dürfte ich Folgendes vorschlagen, dass wir einmal kräftig durchlüften sozusagen und uns der Rennbahn praktisch aussetzen und dann so nach vielleicht 3-4 Minuten, Kai Valjastalup, kannst du dann das bitte schließen und zwar hermetisch abriegeln gegen jegliche Form von Heidelberg-Lärm. Also, Erläuterung. Es ist nicht gut, wenn man fälschlich eingebildet ist und behauptet, man sei durch eigene Bemühung reich, gelehrt, schön und so weiter geworden. Alles derartige Glück wird durch die Barmherzigkeit des Herrn erlangt. Von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet will niemand sterben und niemand möchte arm oder hässlich sein. Warum also werden dem Lebewesen gegen seinen Willen solche unerwünschten Plagen geschickt? Es ist auf die Barmherzigkeit oder Strafe der höchsten Persönlichkeit Gottes zurückzuführen, dass man etwas Materielles gewinnt oder verliert. Niemand ist unabhängig. Jeder ist von der Barmherzigkeit oder Strafe des höchsten Herrn abhängig. Im Bengalen gibt es ein geläufiges Sprichwort, welches besagt, dass der Herr 10 Hände hat. Das bedeutet, dass er überall seine Herrschaft ausübt, in den 8 Himmelsrichtungen, wie auch oben und unten. Wenn er uns mit seinen 10 Händen alles nehmen will, können wir mit unseren 2 Händen nichts beschützen. Ebenso können wir, wenn er uns mit seinen 10 Händen Segnungen gewähren will, diese mit unseren 2 Händen nicht alle in Empfang nehmen. Mit anderen Worten, die Segnungen übersteigen unsere Erwartungen. Die Schlussfolgerung lautet, dass uns der Herr unsere Besitztümer manchmal wegnimmt, obgleich wir uns nicht von ihnen trennen wollen, und dass er uns manchmal mit derartigen Segnungen überschüttet, dass wir nicht imstande sind, sie alle entgegenzunehmen. Deshalb sind wir weder im Reichtum noch in der Not unabhängig. Alles richtet sich nach dem gütigen Willen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskachadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivashadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Heute haben wir 3 sehr interessante Themen in Bezug auf den Schlucker. Aber wir wollen noch einmal den Schlucker hören, um die Grundlage zu haben. Ayushri Kirti Aishwaryam Ashisha Purushasya Ya Bhavantyeva Hitatkale Yatani Chor Viparyaya. Die Übersetzung. Wenn jemand, der nicht gewillt ist zu sterben, nichtsdestoweniger seine Lebensdauer, sein Ruhm, sein Reichtum und alles andere zur Zeit des Todes aufgeben muss, so kann man zur festgesetzten Zeit des Sieges all dies erlangen, wenn der höchste Herr es einem durch seine Barmherzigkeit gewährt. Kaivalya Swarup, kann ich dich bitten, genau. verspürt ihr auch manchmal so ein kleines Ziehen in der Brust nach einem ruhigen Domizil als Tempel, wo nicht eine Autorennbahn vor der Tür ist. Also, da auch diese, wir fangen gleich an. Hier war ja Svalub. Auch dieses Fenster ist nicht richtig geschlossen. Kann man nicht richtig schließen. Ich glaube, wenn man will, geht alles, oder? Ja, genau. So, jetzt aber ungestört ins den Text hinein. Hier erklärt Vritta Sura, dass sowohl Niederlage als auch Sieg völlig unter der Kontrolle der höchsten Persönlichkeit Gottes stehen. Es war interessant, als Vritta Sura auf dem Schlachtfeld Indra gegenüberstand, sagte er dem Indra, dass dieses Schlachtfeld im Grunde genommen wie ein Schachbrett ist. Und wir, die Kämpfer dort, sind wie die Schachfiguren. Dies ist eine sehr treffende Analyse, auch von unserer Lebenssituation. Das Lebensfeld wird in der Bhagavad Gita als Kshetra bezeichnet, als ein Feld von Aktivitäten. Genauso wenig wie im Schachbrett die einzelnen Schachfiguren unabhängig von den Personen, die sie spielen, sich bewegen können, so können auch wir als Teile Krishnas keine einzige Bewegung außerhalb von Krishnas Kontrolle machen. Alles, was geschieht, ist völlig abhängig von Krishna. Uns als Lebewesen steht lediglich eine einzige Freiheit zur Verfügung. Uns entweder für Krishna zu entscheiden oder gegen Krishna. Das ist die einzige Entscheidung, die uns frei steht. In dem Augenblick, wo wir uns für Krishna entscheiden, fängt plötzlich der Krishna-Faktor an zu arbeiten. Und ich möchte heute Morgen, weil es meine letzte Vorlesung in Heidelberg ist, eine Geschichte als Beweis anführen. Und zwar eine sehr, sehr packende und spannende Geschichte. Ich möchte auch hier sagen, wir haben zwei jugendliche Zuhörer, Andal und auch Gopali. Ich sehe dich hinter deiner Säule. Wir erzählen heute die Geschichte von Lord Nrisimhadev und die kann man auch als Kind gut verstehen. Also bitte zuhören, ist sehr wichtig zum Weitererzählen geeignet. Und zwar erzählen wir die Geschichte von unserem Nrisimhadev-Deity in Shridhar Mayapur. Wenige wissen, wie dieser Nrisimhadev-Deity gekommen ist zu uns. Wir verehren ihn. Ist jeder bewusst über diesen Nrisimhadev-Deity? Ich meine, ich weiß die älteren, die wohl ich sicherlich, die Bhaktas. Nils, hast du den vielleicht mal gesehen? Nein, nicht im Bayerischen Wald, sondern in Shridhar Mayapur. Der steht so auf dem Altar, hat die Hände so, hat mehrere Hände und um sein Gesicht sind Flammen, die lodern, wenn das Outfit so gemacht wird. Dieser Nrisimhadev-Deity ist sehr, sehr powerful und hat eine sehr interessante Geschichte. Und die ich jetzt gerne erzählen möchte. Ich wurde mir auch in den letzten Tagen erst richtig darüber bewusst. Wir haben beim Kajangri getroffen, den Pujari von Lord Nrisimhadev. Ist folgendes, es war 1980, 81 glaube ich, in dem Dreh, als 20 Banditen unseren Mayapur-Tempel überfielen. Und das waren richtig indische Banditen mit Macheten und Gewehren und so weiter und so fort. Diese Banditen hatten nämlich den Eindruck gehabt, dass die Radharani, die neben diesen kleinen Radamalerwerk stehen, aus soliden Gold bestehen würde. Und da hatten sie den Tempel angegriffen. Es gab damals sehr starke, die Devotis waren völlig überrascht, aber wehrten sich dann. Schließlich warfen die Devotis eine Bombe, durch die unser Bhakti Raghava Maharaj lebenslänglich geschädigt ist. Er hat ein Bein verloren, das amputiert werden musste, weil er sich den Banditen in den Weg stellte, als sie die Bombe warfen, um die Devis zu beschützen. Und der heldenhafte Maharaj, der Namhatta Maharaj und der Jugendprediger Maharaj, nennen ihn seine Gottbrüder auch. So, das war also ein fürchterliches, ihr könnt euch vorstellen, ein Devotee lag auf dem Boden, das also lebensgefährlich verletzt. Andere Devotees waren auch verletzt mit Schusswunden. Und am Ende der ganzen Sache fehlte Srimati Radharani. Tut mir leid, euch so früh am Morgen so zu schockieren, aber die Geschichte nimmt einen sehr, sehr guten Ausgang. Also bleibt mit mir im Hören. So, in dieser Zeit sagten die damaligen spirituellen Autoritäten des Projektes, dass es wichtig wäre, sofort Lord Nrisimhadev zu installieren, sodass sich solch ein Zwischenfall nicht aufs Neue wiederholen würde. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur und auch Srila Bhakti Vinod Thakur hatten bei einem ähnlichen Überfall auf ihren Ashram auch sofort eine Nrisimhadev installiert und erhöhten die Schwierigkeiten ein für alle Mal auf. Atmatattva Prabhu wurde gebeten, Zeichnungen zu machen, was für ein Lord Nrisimhadev, und alle waren sich einig, es sollte ein Ugra Nrisimhadev sein, ein stürmiger, zorniger Nrisimhadev. Verschiedene Unterzeichnungen wurden vorgelegt, aber dann sagte ein Devotee, Bhavananda Das ist sein Name, er sollte ein Nrisimhadev sein, genauso wie er ist, gerade nachdem er aus der Säule hervorkommt, mit einem Fuß ein bisschen nach vorne, die Beine ein bisschen gekrümmt, weil er zum Sprung ansetzt auf Hiranyakashipu, und sehr, sehr zornig, dass Flammen aus ihm hervorlodern. Solch ein Nrisimhadev sollte es sein. Meine Zeichnung wurde angefertigt und dann ging Atmatattva nach Südindien mit der Zeichnung zu einem Stapati. Wisst ihr, was ein Stapati ist? Ein Stapati ist ein Deti-Schnitzer oder Meißler. Und diese Deti-Meißler sind nicht irgendwelche Handwerker, so wie vielleicht Marmor, wie würde man die wohl nennen? Marmoristen? Steinmetze, glaube ich. Steinmetze in unserem Kulturkreis, sondern das sind Brahmanas. Weil sie haben die Aufgabe, den Herrn aus dem Stein zu manifestieren. Die sind sehr weit auf der spirituellen Entwicklung, und Atmatattva ging zu dem bekanntesten und besten hin und sagte ihm, wir möchten diesen Nrisimhadev machen. Der Stapati sagte, nein, kommt nicht in Frage, war voller Furcht. Ich werde das nicht machen. Du brauchst auch gar nichts versuchen, ich werde es nicht machen. Atmatattva ging zum Tempel zurück und sagte, wenn der es nicht macht, ich meine, sonst hatten wir nur eine minderklassige Arbeit, das ist eines der letzten aus einer langen Serie oder langen Familie von Stapati, also lang zurückreichende Familiengeneration gibt es da. Für die Devotees sagten, wir müssen aber einen Lord Nrisimhadev hier installieren und schicken ihn aufs Neue. Als der Stapati ihn schon kommen sah, sagt er, nein, ich kann es nicht machen. Nicht weit von hier gibt es ein Dorf, wo mit der Verehrung von einem Ugra, einem zornigen Nrisimhadev, begonnen wurde. Der Standard setzte sich langsam herunter, und als Folge davon wurde das ganze Dorf von einer schweren Krankheit heimgesucht, einer Pest, und jetzt wohnt niemand mehr im Dorf und kann auch nicht wohnen. Es ist wie eine Geisterstadt. Es ist so, dass Lord Nrsingadev den zornigen Aspekt der höchsten Persönlichkeit Gottes, er ist die zornige, besser so, es gibt 9 verschiedene Formen. Es gibt viele verschiedene Formen von Lord Nrsingadev als Deity. Wir haben einen Yoga Nrsinga auf der Farm. Der Yoga Nrsinga, das ist gleich nachdem Lord Nrsingadev Hiranyakashipu getötet hatte, kamen dann verschiedene Halbgötter, um ihn zu besänftigen. Es ging jedoch nicht, weil der Herr so aufgebracht war, dass sein Devoti verletzt wurde oder getötet werden sollte. Und dann kam Prahlad und besänftigte den Herrn mit seinen Gebeten und dann setzte sich der Herr hin zum ersten Mal und nahm auch Prahlad auf den Schoß. Er ist da also schon besänftigt. Es gibt also verschiedene Formen von Lord Nrsingadev. Ich weiß nicht alle, und es gibt genau 9 zornige Formen. Nun, unser, der Nrsingadev, den die Devotis haben wollten, war ein sogenannter Stanu Nrsingha. Das ist die höchste Dosierung des Zornes des Herrn. Also ganz auf dem Zornpegel, praktisch ganz an der Spitze, wenn ihr so wollt. Und der Stapati sagt, ich riskiere meine Familie und mein ganzes Leben, wenn ich den Nrsingadev aus dem Stein hervorrufe. Das ist ein intensives Zeremoniell für nötig. Und auch für euch kann es schädlich sein. Und dann sagte der Stapati, ich war bei meinem Guru, dem Shankaracharya von Kanchipuram. Und mein Guru, ich habe meinen Guru gefragt, ob ich das tun solle. Und mein Guru hat gesagt, nein, lass die Finger davon, mach es nicht. Du kommst zu Ruin. Es ist zu gefährlich. Deswegen, also, es ist nicht nur mein Nein, es ist auch das Nein meines Gurus. Darf ich dir ein bisschen Fassadem anbieten, um dir zu helfen, über den Schock hinwegzukommen. Also er war total eisern und steinig. Abmatal sagt, nein, danke. Ich kann jetzt nicht essen, und ging zurück nach Sridharmayapur, um den Devotis mitzuessen. Ist das zwecklos. Nach einiger Zeit sagten die Devotis, geh vielleicht noch einmal hin. Und er ging ein drittes Mal hin. Und der Stapati empfing ihn und sagte, ich werde den Nrsingadev meißeln. Und ganz plötzlich. Ja, wieso sagt der Atmatattva? Du hast doch zweimal Nein gesagt. Folgendes. Im Traum sagte der Stapati, ist mir der Herr erschienen und hat gesagt, es ist kein Problem mit der Iskon. Und am gleichen Morgen, nachdem der Traum war, ist ein Brief, der handgeschrieben war und von der Hand, also durch einen Boten übermittelt wurde, eingetroffen, ein Brief von meinem Guru, und er hat gesagt, mit der Iskon, da ist kein Problem, die sind strikt. Die werden die Verehrung, wenn sie einmal damit angefangen haben, gut und zu Lord Nrsingadevs Zufriedenheit ausführen. Also da kannst du dieses Riskante machen. Okay, sagt der Admatava, dachte, jetzt ist alles gewonnen. Wann ist der Nrsingadev Deity fertig? Ja, sagte der Stapati, nach 6 Monaten. Admatava ging mit dieser freudigen Nachricht zurück und kam nach 6 Monaten wieder, und da war noch nicht mal der Stein da. Was ist denn, sagte Admatattva. Don't worry, sagte der Stapati, mach dir keine Sorge. Der Herr hat sich noch nicht gezeigt, welchen Stein er will. Wir brauchen nämlich einen Stein, einen sogenannten lebenden Stein, Granit. Unser Deity besteht aus Granit, die Deities. Auch unser Deity, Navaniyada Nrsinga Chetra, manifestiert sich durch das Element Erde und spezifisch Granit. Das muss ein sogenannter singender Stein sein. Was das bedeutet ist, dass man an 7 Stellen diesen Stein hautet mit einem Hammer, und dann gibt es verschiedene Noten. genau festgelegt. Er sinkt also, er ist ein lebender Stein. Und da war noch eine zweite Bedingung, an die ich mich erinnern kann. Es gibt viele, viele, viele Bedingungen. Ist nicht so einfach. Er muss eine bestimmte Markierung aufweisen. Und zwar muss ein... Jetzt haltet euch fest am Boden. Es muss ein sogenanntes... Also es klingt jetzt wirklich wild, aber so ist es. Ein Insekt, was sich durch Granit frisst, gibt es anscheinend, muss es geben, muss eine ganz bestimmte vertikale Linie über diesen Stein hinterlassen haben. Also rarer geht's schon gar nicht mehr. Mir ist nicht ein Insekt bekannt, was sich durch den Stein frisst, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass euer Biologielehrer, wenn ihr ihn anruft, euch genaue Auskunft geben kann über solch ein Insekt. Aber die gibt es. In Bezug eben auf die Tätis und solch ein und noch tausend solcher Bedingungen, wo man also denkt, oder solcher sowas gibt es ja gar nicht. Irgendwann kam Admatattva dann wieder zurück und das Dapati saß vor diesem lebenden Stein. Und Admatattva beobachtete ihn. Der Dapati saß dort in tiefer Meditation. Und nach ein paar Stunden fing er an, einen Strich auf den Stein zu machen. Für Tage saß er nur da und rührte seinen Hammer und seinen Meißel nicht an. In tiefe Meditation versunken. Er brachte jeden Tag Aratik da, war sehr vertieft, man konnte ihn auch nicht ansprechen. Und plötzlich dann war die Inspiration wohl da und die Striche waren richtig so zur Kreide. So Kreide machte er, nicht um ungefähr die Schläge. Man muss ja mit einem Schlag dann das richtig abhauen. Das ist nicht richtig, das ist nicht so, versteht ihr, das ist ja eine Wissenschaft, wie du haust. Wenn du das nur einen Millimeter falsch ansetzt, dann springt es weg in einer Weise, wie es nicht gut ist. Also wie es nicht der Form des Herrn zuträglich ist. Ja, und dann ging aber alles sehr schnell, als die Inspiration und als die Kreidezeichnung da war. Und er hieb sehr schnell und acht Monate dauerte es. Bei unser dieser Nisshingadev sehr, sehr fein ist, mit da sind verschiedene Sanskrit-Schriftzeichen, Ornamente, da ist jedes Gliedmaß ist total perfekt, weil es der einzig überlebende Stapati ist, der das noch machen konnte. Anyways, nach einer gewissen Zeit, der Stapati war fertig und er hatte die ganze Zeit kaum geschlafen und gegessen. Das sind Devotees, also das sind nicht irgendwelche. Er war fertig und hatte ein bisschen entspannt und mit Freunden hat er sich getroffen und so weiter und nicht so gleich Bescheid gesagt, dass er fertig war. Es war zu der Zeit Monsun. Der Dedi war abgeschlossen in einer Bambushütte. Als der Stapati von seiner kurzen Entspannungsreise zurückkam, war die ganze Hütte verbrannt. Und Nisshingadev stand da, in der noch rauchenden Überreste der Hütte. So als sei er bereit, jeden Augenblick loszuspringen. Und dann wusste das Dabadi, oh no, der Herr will hier nicht mehr sein, er will nach Mayapur. Jetzt müssen wir schnellstens da, ich weiß, Telegramm oder also eine Benachrichtigung geschickt auf dem schnellsten Wege. Und hat dann einen Lastwagen gemietet, den er zur Hälfte mit Sand gefüllt hat, damit der Deti da reingelegt werden könne und also gut liegen würde. Und ist dann hingefahren und hat den Deti abgeholt. Und er sagt, diese Fahrt war total unkompliziert. Jeder wollte, ihr wisst vielleicht, die indische Bürokratie, also wenn man da, das ist die schlimmste Form von Bürokratie, wie es gibt, weil die diese englischen Regeln haben und damit sich irgendwie anfreunden wollen und und das geht dann nicht und dann sind sie super genau und jedenfalls sagte er, bei jeder Grenzübergang, da sind ja viele Bundesstaaten, die man über also hinter sich lassen will, bis man nach Schwedermeierpo kommt. Die Zöllner haben sie sofort, haben die Detikurs gesehen und sofort gar nicht Papiere gewollt, einfach fahrt man schnell, Heimholer. Leute, Singerdee hat also ist sehr, sehr powerful und seit der Zeit, wo er installiert ist, ist es ruhig, obwohl es davor große Schwierigkeiten gab. Ich habe euch eine gesagt, es gab noch eine andere. Einmal kamen die Kommunisten. Bengalen ist wird kommunistisch reagiert. Also keine, es ist bengalischer Kommunismus. Das ist eine ganz außergewöhnliche Spezie von Kommunismus, über die sich Marx und Lenin bestimmt tot ärgern würden. Weil es also so bengalisch ist, ne, wie ein bengalisches Feuerwerk. Aber da waren auch mal welche gekommen und wollten also mit so einer hauseigene Räuberarmee das ganze Mayapur-Projekt übernehmen. Und Jayapataka Maharaj musste von dem Tor aus mit dem Schrotgewehr bedrohlich schießen. Damit die sich, also Bengalen, ihr könnt euch das... Wer schon mal in Mayapur weiß, war, der weiß, was ich unter dem Wort Bengalen verstehe. Also wild und skurril, avantgardistisch und völlig unverständlich für einen westlichen Geist. So, Shidam, so wurde also Lord Nrsingadev installiert, entsprechend seinem eigenen Wunsch. Er hat den Stapati überzeugt, er hat den Shankaracharya, das ist ja eigentlich Mayavadi, überzeugt. Er hat die Hütte gebrannt, als er nicht mehr wollte, und hat seine eigene Visa-Angelegenheit geregelt an der Grenze. Nicht? Das ist ein sehr schönes neuzeitliches Beispiel, was uns Vertrauen geben kann in die Eigendynamik des Herrn, den eigenen Wunsch des Herrn, das eigene Wirken des Herrn. So, ich möchte zum Abschluss noch etwas sehr Wichtiges sagen. Wir können zu diesem Herrn, ich meine, ich habe jetzt ein Beispiel von Lord Nrsingadev gesagt, letztendlich nur Zuflucht suchen oder Zugang finden durch die Barmherzigkeit eines vertraulichen Dieners des Herrn. Deswegen haben die Devotees auch in Shedamayapur neben dem Ukra Nrsingadev Prahlad Maharaj installiert, der dort Gebete offeriert zu Nrsingadev. Genauso wie es möglich ist, durch einen Devotee Zugang zum Herrn zu finden, oder es ist möglich, durch einen Devotee Zugang zum Herrn zu finden, und deswegen ist für uns als Devotees in der Bewegung für Krishna Bewusstsein Prabhupadas Position von größter Wichtigkeit. Srila Prabhupada wird uns den Zugang zu Krishna gewähren, wenn wir ihm seinen Dienst darbringen. Dieser Dienst jedoch kann nur durch seinen Prabhupadas Repräsentanten für uns, unseren eigenen spirituellen Meister, richtig dargebracht werden. Ich habe einmal von einem sehr bewegenden Zwischenfall gehört, von einem Gottbruder, der Guru ist, und einem seiner Schüler. Dieser Anwärter, als er Anwärter war, hatte einen Traum, aufgrund dessen er dann von seinem spirituellen Meister angenommen wurde. Und zwar kam er nach Vrindavan in das Haus von Srila Prabhupada und wollte zu Srila Prabhupada. Und Prabhupada sagte: Wer ist dein spiritueller Meister? Und sagte dann, und der aspirierende Schüler sagt: Ich bin mir nicht so klar, ich möchte schon eingeweiht werden von dem und dem Gottbruder, aber er ist nicht mit mir zufrieden. Er denkt, ich bin nicht qualifiziert. Was soll ich tun? Und Prabhupada sagte ihnen im Traum, du musst die Barmherzigkeit von dem und dem Gott, Bruder, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, weil es auch sehr persönlich, etwas sehr Persönliches ist und ihr wüsstet dann, wer ist und so. Das ist, es gibt bestimmte Dinge, die zu persönlich sind, als dass man sie mitteilt. Und als denn dieser Schüleranwärter zu eben meinem Gottbruder kam und sagte, Prabhupada hat gesagt, ich soll deine Barmherzigkeit erlangen, da sagte der Devoti, ich hatte einen ähnlichen Traum. Prabhupada hatte mir das auch gesagt. Und so wurde dann das, diese Beziehung besiegelt. So, die Frage, die sich jetzt für uns alle ergibt, entweder als Schüler oder Großschüler, kann man so sagen, Großschüler? Ja. Enkel, als Enkel. Enkelschüler, Schülerenkel, oder? Deutsche ist anscheinend noch nicht geeignet für diese Sache. Ist, wie können wir eigentlich Zugang zu Krishna finden und zu seinem reinen Gott geweihten? Und ich möchte euch sehr, sehr gerne jetzt etwas vorlesen. Ihr werdet dazu sehr aufmerksam zuhören müssen, weil es eben etwas ist, was Konzentration erfordert. Toni wird wahrscheinlich aufstehen müssen, weil es schon, ich habe mal mitgezählt, das dritte Mal, wo du eingeschlafen bist in einer Vorlesung. Das ist ein absoluter Rekord. Also. So. Am Ende von einer... ich möchte zunächst anfangen mit dem Satz. Prabhupada hat geschrieben, die Zufriedenstellung des selbstverwirklichten spirituellen Meisters ist das Geheimnis für den Fortschritt im spirituellen Leben. Das ist das Geheimnis. Das müssen wir erlernen, einen rein Gottgeweihten zufrieden zu stellen, um eben Zugang zu Krishna zu bekommen. Nun, die Frage, die sich dann jetzt stellt für uns alle, ist, wie können wir unseren spirituellen Meister zufriedenstellen? Was möchte er? Prabhupada hat manchmal gesehen, wie in der Bewegung ein Dienst über den anderen gestellt wurde und gesagt wurde, nur indem du diesen spezifischen Dienst tust, zum Beispiel Sankirtan oder zum Beispiel Deity Worship oder was. Das ist unsere Neigung als Westler, immer Dualitäten zu schaffen und eine Sache über die andere zu tun. Einmal kam mit dieser Gesinnung ein enthusiastischer Sankirtan-Devoti zu Srila Prabhupada und fragte, was erfreut dich am meisten? Und antwortet, und er erwartete natürlich die Antwort, verteilt meine Bücher. Denn Prabhupada hatte das gesagt, dass ihn das am meisten zufriedenstellt. Weil das seine Mission ist, einem spirituellen Meister gegenüber. Prabhupada sah jedoch diese Haltung wohl und antwortete daraufhin, wenn du Krishna liebst, wenn du Liebe zu Krishna entwickelst. Er sah diese Haltung, einen Dienst über den anderen zu stellen. Das hat Prabhupada Sorge gemacht, weil damit die Einheit der Bewegung zu Krishna-Bewusstsein gefährdet war. Und hingebungsvoller Dienst vielleicht nicht in der richtigen Perspektive gesehen würde. Ist kein Zweifel, dass Prabhupada die Buchverteilung immer wieder hervorhob, eben weil er diesen Auftrag von seinem spirituellen Meister bekommen hatte und die Buchverteiler als Helfer sah, aber nicht auf Kosten der anderen Dienste. Das ist sehr wichtig. Für unser westliches Verständnis neu. Wie kann man sagen, er hob das hervor und nicht auf Kosten der anderen. Es gibt doch nur eine Nummer eins. Aber das gibt es nur in einem materiellen Verständnis. Für Krishna gibt es mehrere Nummer eins. Und zur gleichen Zeit Sachen, die hervorgehoben werden. Ein anderes Mal, als ein anderer Schüler Prabhupada fragte, wie können wir dich erfreuen, antwortete Prabhupada, indem du den Wunsch hast, mich zu erfreuen, erfreust du mich bereits. Damit gab er etwas an, dass Prabhupada zu erfreuen und spirituellen Meister zu erfreuen, ist nicht eine Angelegenheit, ist nicht eine mechanische Angelegenheit. Ich tue jetzt mechanisch meinen Dienst, den ich gerade habe. Ich habe den Wunsch, meinst du Erfolg? Versteht ihr, es ist eine persönliche Sache, wo diese persönliche Qualität des Eigenwunsches reinkommt. Am Ende einer anderen Lecture von 2. March 1975 brachte ein Devotee namens Nirantana Prabhupada, was erfreut dich am meisten? Und erhoffte die Antwort, wenn du meine Bücher verteilst. Das ist genau das Gleiche. Und er sagte Prabhupada wieder, wenn du Krishna liebst. Jetzt möchte ich noch eine Antwort, ich möchte einfach euch eine Sammlung von Antworten präsentieren, die ich diesem Buch Jai Srila Prabhupada entnehme. Ein anderes Mal sagte Prabhupada, du erfreust mich am meisten, indem du meine Bücher liest, den darin gegebenen Unterweisungen folgst und völlig Krishna-bewusst in diesem Leben wärst. Punkt. Noch einer, versteht ihr, Prabhupada wollte diese Qualität in seinen Schülern erwecken. Es geht um Krishna-Bewusstsein. Es geht nicht um irgendwelche äußeren Dinge. Die Dinge außen werden sich manifestieren, wenn wir Krishna-bewusst werden. Ein anderes Mal fragte Bahulashvara ihn, was erfreut dich am meisten? Und Prabhupada sagt, chante Hare Krishna. Dies ist so einfach. Du chantest. Ich bin so zufrieden. Das ist alles. Ich kam in dein Land, in euer Land, um zu chanten. Und zwar wollte ich, dass ihr zusammen mit mir chantet. Ihr helft mir durch euer Chanten. Ich bin so erfreut. Diese Tendenz ist sehr nice, dass ihr mich erfreuen wollt. Das ist sehr gut. Und mich zu erfreuen ist nicht sehr schwierig. Chaitanya Mahaprabhu sagte, nach meiner Unterweisung sollte jeder gehen und predigen und ein spiritueller Meister werden. Und was ist diese Unterweisung? Diese Unterweisung ist, wen auch immer du triffst, sprech zu ihm über Krishna. So, das ist, sind einige der Unterweisungen, die Prabhupada diesbezüglich gab. Prabhupada sagte, auch wenn ihr euch überhaupt mir gegenüber zu etwas verpflichtet fühlt, solltet ihr so intensiv predigen wie ich. Euer einziger Aufgabe sollte es sein, fixiert im hingebungsvollen Dienst zu bleiben und den spirituellen Meister zu erfreuen. Und zum Schluss sagte er, liebe Bhaktas Hirten, aber es ist eine Tatsache, dass letztendlich jeder predigen sollte und Bücher verteilen sollte, wenn sie mich auf die beste Art und Weise erfreuen wollen. Book Distribution verdient immer den ersten Nachdruck. Ich folge blindlings meinem Guru Maharaj und weiß nicht, was das Ergebnis ist. Ich betone also diesen Punkt der Buchverteilung. Er sagte mir ganz persönlich, er sagte mir das ganz persönlich, so, ihr seid intelligente Jungs und Mädchen, ihr solltet den Wunsch meines Guru Maharajes deutlich betrachten, also überlegen und mir dann auf diese Weise helfen. Hare Krishna. So, ich hoffe, das war nicht zu viel Zitate auf einmal und ihr konntet das alles aufnehmen, noch im guten und inspirierten Krishna-Bewusstsein. Es geht mir darum, Krishna ist unzugänglich, weil er Adoksha, ja, jenseits der Reichweite durch materielle Sinne ist. Und dieser unzugängliche Krishna wird jedoch höchst zugänglich, wenn man Zuflucht findet bei seinem Diener und diesen Diener erfreut. Das ist der Grund, warum wir immer Prahlad Nrisimhadev verehren oder warum wir Krishna durch unseren spirituellen Meister zufriedenstellen. Ein gutes Beispiel, mit dem ich abschließen möchte, ist, wenn du einen reichen Mann siehst, der dich sonst normalerweise nicht sehen will, und du hast das Kind erfreut, dann kannst du ihn sehen. Ich treffe mich zum Beispiel schon das zweite Mal mit einem der größten Millionäre Deutschlands. Es ist der Hip. Kennt ihr Hip? Babykost? Also ihr, die Kinder habt, kennt ihn bestimmt. im Vier-Jahreszeiten-Hotel treffen wird. Ja. Warum? Das ist, weil die Nichte ein Devotee werden möchte und anscheinend und der Meinung ist, ich sollte also zu ihrem Hip-Onkel predigen. Und die Nichte sagt, mein lieber Hip-Onkel, ja, oder wie das, ich weiß nicht, wie sie sagt, den Nikolaus Hip heißt der. Nikolaus, komm jetzt, hier ist eine wichtige Person in deinem Leben. Und dann kommt Nikolaus mit seinem Chauffeur anchauffiert und dann sprechen wir über Reinkarnation, Dinge, die ihn bewegen. Und jetzt wollen sie ihm die neue Multivisionsshow von Brat zeigen, damit er gereinigt wird von der Bratsch-Atmosphäre. Nicht? Das geht also, indem du den Sohn oder die Tochter, oder in dem Fall ist es jetzt die Nichte, zu der eine wenn man da eine Beziehung hat, ist der große Mann sofort zu kommen. So ist auch, das ist auch Krishnas Psychologie. Ich sage das jetzt mal so, also Krishnas Art. Krishna kommt, wenn wir den reinen Devotees zufriedenstellen. So, weil wir so viele Bhaktas und Bhaktins haben und die natürlich überlegen, wie kann ich das in mein Leben übersetzen, hier ist die einfache Antwort, wir sollten uns unbedingt auf Srila Prabhupada konzentrieren. Srila Prabhupada ist unser aller Großvater, also ist euer Großvater, das heißt, der Großvater ist noch barmherziger als der Vater. Kennt ihr das in der Familie? Ich hatte zum Beispiel sehr oft was ausgefressen als Kind. Und so ein mulmiges Gefühl, dann bin ich erstmal zum Großvater gegangen. Also, das Haus ist beim Kokeln abgebrannt. Das eine. Tut mir auch leid, ich weiß auch, aber es kam eben so. Und dann ist der Großvater zum Vater hin und gesagt, also, er meint es gut, so ein bisschen jung, also hat Verständnis. Die haben in der Jugend, du hast auch viel angestellt in der Jugend und der Großvater hat ein gutes Wort eingelegt und dann, wenn ich dann so nach Hause kam, sorry, ich werde nie wieder gucken und ich weiß schon, und so war es vorbereitet, es ging irgendwie noch. Wurde sehr, sehr streng erzogen, auch sehr ein bisschen verprügelt, weil es war damals in der guten Zeit noch so, dass die Väter durchaus ihre Kinder durchgesenkt haben, wenn die zu heftig wurden. Also ich finde das auch, also mir macht das nicht aus, das war ja in Zuneigung geschehen, diese Sache. So, der Großvater, das ist Prabhupads Beispiel, ist oft barmherziger als der Vater. So wir, die wir neue Bhaktas sind und Bhaktins, lasst uns voll Zuflucht suchen bei Srila Prabhupada, damit er uns damit auf diese Weise klar wird, nach einiger Zeit, wer unser spiritueller Meister ist. Es ist sehr wichtig, dass wir uns, dass wir diesen Prozess befolgen. Das hat unser GBC auch so festgelegt, damit es alles gut wird und jeder gut untergebracht wird. Und jeder gut untergebracht wird im spirituellen Leben. Und wir können so den absoluten Nektar genießen, eben auch für Srila Prabhupada und sein Großvater eine gute Beziehung zu entwickeln. Wir sollten ihm richtig dienen und sagen, Prabhupada, du hast mir das Leben gegeben, weil du gekommen bist in den Westen und eben Vrindavan verlassen hast, kann ich jetzt Krishna-Bewusstsein ausführen. Please accept bitte nimm meinen demütigen Dienst entgegen. Ich gehe jetzt auf den Bismarckplatz und verteile Karten auf, wenn die Leute sagen, vielleicht die. Ja, weil du wolltest die Bewegung im Westen verbreiten, ich assistiere. Ich wachse da so und so und so weiter. Und auch die Sankt und was immer wir tun. Gut, ich möchte hier jetzt zum Ende kommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie fandet ihr die Geschichte von Nrisimhadev erscheinen? Das merkt ihr, wie nice das ist, wie es einem so viel Vertrauen gibt, zu sehen, wie Krishna noch in der heutigen Zeit mit unserer Bewegung, in unserer Bewegung tatsächlich präsent ist. Also ich finde das total gut, die schwelende Hülle. Ja. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Du wirst, diese Frage ist auch sehr relevant. Ich bekomme oft in meinen Briefen diese Frage, weil ich das so intensiv predige. Das gebe ich dir wohl, also es muss gepredigt werden. Und die fragen dann, wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich eine Beziehung zu Prabhupada etablieren? Und ich versuche das zu beantworten erstmal aus dem ganz gesunden Menschenverstand. Wie etabliert man überhaupt eine Beziehung zu irgendjemandem? Man versucht ihn erstmal ein bisschen kennenzulernen, oder? Man, was ist das für jemand? Sodass man dann weiß, ich glaube, Thomas, du bist manchmal vor die Wahl gestellt, als jemand, der mithilft, den Heidelberger Tempel zu manifestieren und da führende Ideen hat. Hast du denn Ideen? Zu dieser Firma müsste man in Kontakt knüpfen und ihm unser reichhaltiges Dienstleistungsangebot anbieten. Da musst du dich ein bisschen informieren, was ist ihm wichtig, wie denkt sie, was ist das Gedenken, oder wenn ein Boxer sich vorbereitet, jemanden kennenzulernen, also mit dem dann zu kämpfen, der schaut sich 20 Videos von den Kämpfen an, zu wissen, was ist das für einer, wie verhält er sich. So, also das ist ein bisschen sportlich, das weiß ich, und nicht so, wollen wir das mal wegfallen lassen, das ist eine echte zu schräges Beispiel, um gebraucht zu werden. Das ist erst, lass uns beim ersten bleiben. So müssen wir auch erstmal wissen, wer ist Prabhupada, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Wie erfahren wir das? Durchs Lesen. Wir können auch zu den Prabhupada-Schülern gehen und sagen, wie ist Prabhupada, wie wird er? Das ist zum Beispiel inzwischen, wenn ich meine Gottbrüder treffe, mit denen man, also dann frage ich, es ist immer eines der Themen. Wie siehst du Prabhupada? Wie hast du ihn erlebt? Das ist sehr wichtig. Nicht? Denn es ist ja nicht so, dass ein Mensch nur eine, oder dass Prabhupada nur eine Seite hat, wie ich ihn halt gerade kennengelernt habe. Wir haben festgestellt, unter Gottbrüder, jeder hat so seinen eigenen Prabhupada. Nur festgestellt. Wenn du zum Beispiel dann auf die Bücher, die erhältlich sind, liest du Hari Soris Prabhupada. Nicht? Und wenn du den Satsvarup Maharaj Lilamrita siehst du es unter einem leicht anderen Aspekt. Nicht? Weil die gleiche Person eine unendlich große Vielzahl von persönlichen Beziehungen aufnimmt. Also der erste Punkt ist meines Erachtens, if you want to know me, read my book. So hatte Prabhupada das ja. Wenn ihr mich kennenlernen wollt, lest meine Bücher. Das ist das Erste. Nun, das ist etwas, was wir tun in Bezug auf Prabhupada. Wir lesen, jetzt kommt der zweite Punkt. Wir können zu Prabhupada beten. Wir können in der Guru Puja, die wir ja täglich in unserem Tempel machen, da gehen wir hin und offerieren Blumen. Das ist nicht ein Ritual oder so. Prabhupada kann oder nimmt eure Verehrung entgegen, indem ihr eine Blume darbringt. Es kommt jetzt darauf an, wie man das tut. Wenn du eine Blume schenkst an jemanden, drückst du die dir irgendwie in die Hand. Angenommen, wir schenken Adishesh eine Blume am Ende des Sakya-Programms. Hast gut gemacht, wir sind dir dankbar. Hier, hast du eine Rose. Nein, wir tun das, wir kommen mit einem Gefühl dahin. Mensch, hier, hast du eine Blume? Also, das ist eigentlich jemand, der euch das nicht vorkauen, wie ihr das machen würdet, nicht? Einer ist schüchtern, der andere ist erfreut, der andere und so weiter und so fort. Wir sahen das gestern, wie die Mutter von Ram Shraddha kam und uns Tücher geschenkt hat und eine Spende geschenkt hat, nicht? Hast du gemerkt, wie bewegt die war? Die war sich sehr wohl bewusst, die gibt eine Spende zu Vaishnavas. Habt ihr das gemerkt? Nicht? Berührend heißt, nicht? Du bist richtig ein bisschen verlegen geworden, Adishesh, weil du kanntest die Person nicht und so weiter. So, wenn wir eine Beziehung zu Prabhupada haben, wir müssen wissen, Prabhupada kann unsere Opferung entgegennehmen. Die Vodis, auch Enkelsöhne und Enkeltöchter, haben es immer wieder festgestellt, dass Prabhupada, wenn sie ein bisschen dem Vertrauen, ich gebe jetzt was, ich tue jetzt was zu Prabhupada, dass er das auch responded hat und in Träumen erschienen ist. Oder wir haben beim Lesen plötzlich einen Satz gefunden, der genau auf ihn zugetroffen hat und genau ihm das gesagt hat, was sie wollen. Wenn du eine Beziehung zu Prabhupada haben willst, als Junge, also jetzt nicht du bist, sondern wenn der junge Devotee eine Beziehung zu Prabhupada haben möchte, ist es sehr wichtig, dass er mit der Haltung kommt. Hier ist eine Person, die unsere Opferung entgegennehmen kann. Das ist, da müssen wir uns mal drüber klar werden. Prabhupada als reiner Gottgeweihter, der mit Krishna sozusagen sehr eng verbunden ist, hat hier die gleiche Fähigkeit wie Krishna. Krishna auf dem Altar nimmt ja unsere Opferung entgegen. Er nimmt das entgegen, wenn du da kommst und deine Prayer sagst und so weiter. Ich glaube, wir haben alle die Erfahrung schon gemacht mit unseren Devis hier in Heidelberg auch. Die sind hier sehr zugänglich und sehr barmherzig. So ist es auch mit dem reinen Gottgeweihten. Der kann das entgegennehmen, aber du musst dich ihm richtig zuwenden. Und wenn du wenn du diesen Punkt verstanden hast, also wenn jemand diesen Punkt verstanden hat, dann kann er erst eine Beziehung zu Prabhupada aufmachen. Dann kann er erst den Dienst zu Prabhupada tun, weil er plötzlich weiß, Prabhupada ist eine Person, die zugänglich ist. Genauso wie Krishna zugänglich ist auf dem Altar, Prabhupada zugänglich auf dem Vyasasan, deswegen ist er überall und so weiter. Die Bodhis von Krishna haben diese Fähigkeit. Wusstet ihr, dass Prabhupada in den Los Angeles Anfangszeiten hatte er einen kleinen Sitz bereitgestellt? Zwei Sitze. Einer war für Sukadev Goswami und der andere für Narada Muni. Jetzt Prabhupada eingeladen. Warum? Weil er dachte, die freuen sich bestimmt, die Weißen tanzen zu sehen und chanten zu sehen. Das ist eine große Freude. Einmal, aber nach einem großen Kirtan sagte er, er hätte in den Kirtan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur eingeladen. Und um ihm das zu zeigen, weil das so wunderbar zu sehen war, da hat er sich so gefreut darüber. Das musst du einfach sehen, live, hat Prabhupada wohl gesagt. Wir finden diese Sache im Caitanya Charitamrita wieder, wo Lord Nityananda einmal bei dem Festmahl in Panihati, im Hofe von Raghava Pandis Haus, Lord Caitanya eingeladen hat. Und Lord Caitanya kam dann und einige glückliche Seelen konnten ihn tatsächlich sehen, wie er präsent war. So kann auch Prabhupada ist präsent auf diese Art und Weise. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, das zu verstehen, bitte erinnert euch an den Punkt, Krishna kann präsent, ist präsent. Und da hat, glaube ich, jeder das Vertrauen drin. Deswegen kommen wir morgens zum Altar und beten unsere Gebete für Sri Gaurikai. Genauso wie Krishna gegenwärtig ist, ist auch der reine Devotee gegenwärtig. Erst wenn wir das verstehen, und wir sollen das ja verstehen, deswegen machen wir Guru Puja. Wir machen das nicht zu einer leblosen Stück Plastik, sondern zu Prabhupada. Dann werden wir in der Lage sein, eben eine Beziehung zu Prabhupada aufzubauen. Also das ist eine ganz praktische Punkte. Wenn ich jetzt eine sehr philosophische Antwort sagen würde, würde ich sagen, durch das Befolgen seiner Vani kann man die Vapu erst wertschätzen. Nicht? Und, aber ich bin der Meinung, das Befolgen der Unterweisung Prabhupada ist dann der dritte Punkt. Wir müssen ihn erstmal kennenlernen und erstmal verstehen, er ist da in unserem Leben und dann kommen wir dazu, die Unterweisung zu befolgen und dann geht es erst richtig los. So etablieren wir die Beziehung dann zu Prabhupada. Nun möchtet ihr denken, als Enkelsöhne von Prabhupada oder Enkeltöchter, wie soll das jetzt bei uns funktionieren? Wir sind eingeweiht von einem Spiritual Meister. Wie können wir unsere Beziehung zu Prabhupada herrichten? Dazu möchte ich sagen, wir sollten verstehen, dass jeder Prabhupada der Großvater ist. Und wir sehen ja an unserem eigenen spirituellen Meister, wie sehr er sich auf Prabhupada fixiert. Also wir können bei Sri Vishnupada sehen wir es zum Beispiel sehr, sehr deutlich, wie er wirklich alles, was er tut, da weiß man, das hat ihn Prabhupada so gelehrt und das will Prabhupada so. Und er macht es auch. Er macht es genauso wie Prabhupada. Ich glaube, das ist, werde ich das nicht so ausführen, aber dieser Punkt ist, glaube ich, ich sage das, weil so viele von euch Vishnu-Beispieler seid. Das ist etwas, was zumindest uns als Gottbrüder sehr auffällt, dass da eine solche Persönlichkeit ist, die vom Prabhupada persönlich ausgebildet worden ist und die sich sehr genau bezieht in allen den Fähigkeiten, den Antworten, den Verhalten auf diese Schulung. Und das macht einen doch lieb. So das mit dem Großvater, das ist so ein schönes Bild. Probieren. Gut. Ja? Ich würde vorschlagen, jetzt haben wir schon 10 Minuten vor 9, dass wir hier enden. Vielen Dank, dass ihr aufmerksam zugehört habt. Sila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.